Ich weiß nicht, ob sich jemand schon mal jetzt die Frage gestellt hat, nicht was wird nach der Bundestagswahl auf uns zukommen? Nicht nachdem wir so die zurückliegenden Monate mit den mühsam errungenen kleinen Freiheiten so ein Stück weit genossen haben. Gut, wir sehen das weiterhin, Masken müssen noch getragen werden, Sicherheitsabstände eingehalten werden, hier und da muss man sich testen lassen, Hände desinfizieren, mit all dem müssen wir leider noch leben. Aber ich denke, was noch viel schlimmer angesehen werden kann, ist im Grunde genommen dieser zunehmende moralische Druck auf gewisse Teile der Bevölkerung, sich gefälligst impfen zu lassen. Und das noch mit nicht ganz ausgetesteten Impfstoffen, sodass die Hersteller im Einvernehmen, das wissen wir alles, im Einvernehmen mit dem Staat jegliche Haftung ablegen und stattdessen das alles der Bevölkerung aufbürden und inzwischen sogar den Kindern und den Jugendlichen. Was mich daran so schockiert ist, dass auf diese Art und Weise wirklich versucht wird, ja, einen Teil der Bevölkerung als eine Bedrohung anzusehen. Wirklich als eine Bedrohung anzusehen. Und es wird so getan und es wird so gehandelt, liebe Geschwister, als könne man als gesunder Mensch andere anstecken, nicht obwohl man mit einer Krankheit, die man im Grunde genommen gar nicht hat. Und was daraus folgt, das sehen wir ja auch so allmählich, ist eine Sortierung. Nicht? Und inzwischen gibt es in Anführungsstrichen die Guten. Und als ich mich so auf diese Predigt vorbereitet habe, nicht, da musste ich so an Indien denken, nicht, und die andere, was sind diese Unberührbaren, nicht, diese Kaste der Unberührbaren, die man nicht anspricht, die man nicht haben will, nicht, so kommt mir das allmählich hier vor. Und ein weiterer Punkt, liebe Geschwister, der uns vielleicht in nächster Zeit als Christen Sorgen bereiten könnte, ist ja die sogenannte 3G oder auch 2G-Regel, nicht auch für die Teilnahme an Gottesdiensten in Innenräumen. Es wäre also wirklich denkbar, dass Menschen, die von Jesus Christus in seine Gemeinde eingeladen werden, vom Staat wieder ausgeladen werden. Und ich denke, wenn es wirklich, wirklich mal so knallhart kommt, dann ist das allerdings etwas, was die Gemeinde Jesu Christi niemals also gutheißen könnte und auch niemals gutheißen würde. Warum habe ich diesen kleinen Vorspann gemacht? Ja, liebe Geschwister, ich denke, dass wir allmählich eine Ahnung bekommen, nicht, was uns in der Kampfbahn des Glaubens erwartet. Und deshalb ist es gerade für uns umso wichtiger, dass wir als Gemeinde Jesu Christi, als Gemeinde des Herrn Jesu Christi, dass wir wirklich treu und fest da zusammenstehen und uns in dem bevorstehenden Kampf für unseren Herrn gegenseitig treu unterstützen. Aber das ist nur dann möglich, das wird nur dann gelingen, wenn wir in der Bindung an unseren Herrn Jesus Christus, ja, auf diese Einigkeit, auf diese Einmütigkeit wirklich Acht geben, dass wir sie bewahren und uns dabei gegenseitig in Liebe tragen und das mit aller Demut, Sanftmut und Geduld. Und da sind wir jetzt schon beim Predigtext. Und zwar ist es so, dass der Apostel Paulus in Epheser 5 zunächst mal beschreibt, wie wir uns als Gemeinde der Welt gegenüber zu verhalten haben. Sowohl in Zuwendung als auch natürlich in Abgrenzung. Bevor er das aber entfaltet, nicht, sagt er uns in Kapitel 4, und darum geht es heute, sagt er uns in Kapitel 4, wie wir in der Gemeinde miteinander leben sollen. Und deswegen wollen wir heute auf diesen Text hören, Epheser 4, wer das in seiner Bibel da im Stillen mitlesen möchte, Epheser 4, es sind die Verse 1 bis 6. Also Epheser 4, 1 bis 6. Da heißt es, so ermahne ich euch nun, ich der Gefangene im Herrn, dass ihr der Berufung würdig lebt, mit der ihr berufen seid. In aller Demut und Sanftmut, in Geduld, ertragt den anderen in Liebe. Und seid darauf bedacht, zu wahren die Einigkeit des Geistes durch das Band des Friedens. Ein Leib und ein Geist, wie auch ihr berufen seid zu einer Hoffnung eurer Berufung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater alle, der da ist über allen und durch alle und in allen. Wir wollen noch mal stille werden. Ja, Herr Jesus Christus, danke, dass du jetzt wirklich mitten unter uns bist und dass wir jetzt diese Gemeinschaft mit dir unter deinem Wort haben dürfen. Und bitten dich von ganzem Herzen, dass du jetzt alle Störende von uns nimmst, dass du uns die rechte Aufmerksamkeit, Wachsamkeit, Konzentration schenkst. Und wir danken dir, dass du es bist, der uns dieses Wort aufschließt, was wir persönlich für unser Leben da mitnehmen dürfen, was uns in der kommenden Woche stärken, trösten, ermutigen und zurechtweisen soll. Und so wollen wir dich loben, dich preisen, deinen herrlichen Namen und immer wieder danken, dass wir zu dir gehören dürfen. Amen. Ja, der Einstieg hier des Apostel Paulus beginnt ja so mit einem kleinen Sätzchen, das oftmals im Neuen Testament vorkommt. So ermahne ich euch. So, sagt er. Und dieses Wörtchen so, es ist ja immer wieder interessant, dass im Grunde genommen jedes Wort in der Bibel seine Bedeutung hat. Auch dieses Wörtchen so. Und das heißt ja nichts anderes, weil, dass der Apostel Paulus zu uns sagt, weil ihr das persönlich erlebt habt, was ich euch in den vorangegangenen 3 Kapiteln erzählt habe. Wie also ein Mensch Christ wird, wie er Rettung bekommt, wie er ein Bürger des Himmels wird, wie er erbberechtigt wird, wie er euch, Christen, mit den unterschiedlichsten Charakteren, inklusive eurer Schwächen und Neigungen, zusammengeführt hat zu einer Einheit, zu diesem genialen, einzigartigen Organismus. Deshalb hat das Konsequenzen für euer Leben, das heißt für euer Denken, für euer Handeln, für euren Lebensstil, ja, für eure Prioritäten. Und deshalb, liebe Geschwister, ermahne ich euch, würdig dieser Berufung zu leben. Und dieses Wort ermahnen, das wissen wir auch, das hat ja in der Bibel ein recht breites Spektrum von Nuancen. Wir wollen es mal so sagen. Alles, was so in das seelsorgerliche Leben eines Glaubenden gehört, ist in diesem Wort inbegriffen. Also trösten, ermutigen, aufbauen, ja, eben dann auch zurechtweisend und eben ermahnen. Gut, ich denke mal, jeder von uns weiß, nicht jede Ermahnung löst gleich Begeisterung aus. Aber wenn der Herr, das dürfen wir wissen, wenn der Herr uns so anspricht, und er muss uns immer wieder so ansprechen, dann dürfen wir aber wissen, dass er sich um uns kümmert. Dann dürfen wir das wissen. Und wenn jetzt der Apostel Paulus hier noch sagt, ich, der Gefangene im Herrn, dann gibt er diesem, so ermahne ich euch, nochmal ein ganz besonderes Gewicht. Denn der das hier sagt, ist ja nicht irgendjemand. Sondern der das hier sagt, ist ja auch nicht jemand, der gerade mit Jesus Christus unterwegs ist. Sondern es ist ihr Apostel, nicht? Es ist ihr verantwortlicher Gemeindeleiter. Also so gibt er diesem, so ermahne ich euch nochmal eine ganz besondere Bedeutung, ein ganz besonderes Gewicht. Und jetzt greift der Apostel Paulus dieses ganze wichtige Stichwort von der Berufung auf, das ja in unseren 6 Versen insgesamt 4-mal auftaucht. Sowohl als Substantiv als auch als Verb. So, und was hat es jetzt mit diesem Thema Berufung auf sich? 3 Punkte heute Morgen, liebe Geschwister. Es geht darum, dass wir die Berufung erkennen und bejahen, 1. Punkt. 2. Es geht darum, dass wir die Berufung auch leben. Und 3. Dass wir ja die Berufung bewahren, dass wir auf die Berufung bedacht sind. Um diese 3 Punkte soll es heute Morgen gehen. Zunächst Punkt 1, die Berufung wirklich erkennen und bejahen. Und liebe Geschwister, diese Vokabel Berufung, die kennen wir ja auch im säkularen Bereich. Nicht, dass jemand zu einer ganz bestimmten Aufgabe berufen ist. Wir unterscheiden also zwischen einem, der einen Beruf ausübt und jemanden, der eine Berufung hat. Ist unser Beruf Beruf oder ist unser Beruf unsere Berufung? Ich denke, dass man sagen kann, Berufung ist etwas mehr als Beruf. Mit Beruf verbinden wir so allgemein mehr oder weniger Job, mit dem ich das Geld für den für meinen Lebensunterhalt, für meine Familie verdiene. Berufung ist sicherlich mehr. Das kann unter Umständen mein Leben sein, mein Leben bedeuten. Und manchmal, das wissen wir, manchmal wird eben Beruf zur Berufung, ist aber nicht immer deckungsgleich. Und so gibt es natürlich auch im geistlichen Bereich diese Vokabel der Berufung. Das wissen wir alles. Zum Beispiel werden Propheten berufen. Dass also der lebendige Gott wirklich Menschen beruft in diesen ganz besonderen prophetischen Dienst. Oder der lebendige Gott beruft Könige, ganz bestimmte Könige, die für eine ganz bestimmte Zeit eine ganz bestimmte Aufgabe zu erfüllen haben. Und ich denke, wir an 1. Samuel 16, die Wahl, die Salbung und die Berufung des Davids. Und dieser Gedankengang, dass Gott einen Ruf in unser Leben hinein gibt, ist im Neuen Testament ganz eng verknüpft mit unserem Glauben. Ganz eng verknüpft mit unserem Glauben. Wir sind zum Glauben gekommen und wir haben in diesem Geschenk einen Ruf bekommen. Wir wurden zum Glauben gerufen. Wir haben eine Berufung erhalten. Das heißt also, der Apostel Paulus versteht hier unter Berufung ja im Grunde genommen den gesamten Prozess des Christwerdens. Vor Grundlegung der Welt erwählt, dann sind wir irgendwann mit dem Wort Gottes in Berührung gekommen, sei es zum Beispiel durch eine Predigt. Dann wurde unser Herz angerührt und geöffnet. Dann hat uns der lebendige Gott in die Bekehrung geführt und schließlich hat er uns in seine große Familie eingegliedert. Also dieser gesamte Prozess, nicht dieses Christwerdens, das versteht er hier also wirklich unter Berufung. Und deswegen sagt er ja auch, das, was ich euch in den vorangegangenen drei Kapiteln erklärt habe, und wir haben es ja gerade gesagt, ganz grob, was da also drin steht, wie jemand also Christ wird. Und jetzt ist natürlich die Frage, was gehört jetzt eigentlich zu dieser Berufung? Und da stellen wir fest, dass Berufung verbunden ist mit einem unwahrscheinlichen Reichtum. Und wenn man sich da mal die Mühe macht, da wird man also die einzelnen Verse dazu finden. Zum Beispiel 1. Korinther 1, Vers 9, da heißt es, wir sind berufen zur Gemeinschaft mit dem Sohne Gottes, wir dürfen mit ihm leben. 1. Korinther 1, Vers 9. Galater 5, Vers 13, wir sind berufen zur Freiheit, im Gegensatz zur Bindung da an das Gesetz. 1. Thessalonicher 2, Vers 12, heute unser Leitvers, berufen zur Herrschaft und berufen zur Herrlichkeit. Dann 1. Timotheus 6, Vers 12, berufen zum ewigen Leben. Und dann im Grunde genommen das, was der Apostel Paulus in diesen ersten drei Epheser-Kapitel geschrieben hat, berufen zur Gemeinde, berufen zur Teilhabe an seinem Leib, berufen zu diesem genialen, einzigartigen Organismus. Und liebe Geschwister, wir sehen also, die Berufung enthält also wirklich einen unwahrscheinlichen Reichtum und das gilt es zu erkennen. Das gilt es wirklich immer wieder in unserem Leben zu sehen, immer wieder zu erkennen. Aber nicht nur zu erkennen, sondern dass ich diese Berufung auch bejahe. Denn das müssen wir ja wissen und das haben wir ja alle erlebt, die zum Glauben an den Herrn Jesus Christus gekommen sind. Denn was hier steht, nicht berufen zur Gemeinschaft, zur Freiheit, zur Herrschaft, Herrlichkeit und so weiter. Das ist ja zunächst einmal etwas Fremdes für uns. Ist ja zunächst mal etwas Fremdes für uns, dass Gott jetzt dasteht und zu uns sagt, das gilt dir jetzt. Das gilt dir jetzt. Das ist jetzt deine Berufung mit all dem, was dazu gehört. Das ist zwar genial, was Gott hier sagt und was er gemacht hat, aber zunächst einmal ist es doch für uns etwas Fremdes, dieses Berufen zur Gemeinschaft, zur Freiheit und so weiter. Und wenn wir vielleicht mal so ganz unvorbereitet gefragt würden, was macht dich aus? Wie würde deine Antwort lauten? Ist es denkbar, dass es so klingen würde, ich bin berufen zur Gemeinschaft, ich bin berufen zur Freiheit, ich bin berufen zur Herrlichkeit und so weiter? Oder eher doch so, dass ich sage, ich bin verheiratet, habe so und so viele Kinder, glaube an den Herrn Jesus Christus, all das, was am Kreuz auf Golgatha geschehen ist für mich, und ich gehe zur Gemeinde XYZ. Also ich will nur damit sagen, dieses erst einmal Fremde für uns, das muss jetzt zum Unsrigen werden, das muss jetzt zum Normalen, das muss jetzt zum Gewohnten werden. Das ist also ganz, ganz wichtig. Nicht, dass wir als Gemeinde wirklich dastehen und sagen können, ja, ihr habt es mit Menschen zu tun, die berufen sind vom Herrn, berufen sind zur Gemeinschaft, zur Freiheit, zum ewigen Leben und so weiter. Und zwar muss das für uns so zur Gewohnheit, so zum Normalen werden, tja, wie wir auch wissen, wo wir hingehören, was unsere Familie ist, was unser Berufsstand ist, zu welcher Nation wir gehören und so weiter. Also es ist ganz, ganz wichtig, dass dieses wirklich zum Normalen eben auch zum Gewohnten wirklich wird. Und das muss wirklich, liebe Geschwister, das muss wirklich unsere primäre Sichtweise werden, dass das unsere Bestimmung ist, dass das wirklich unsere Bestimmung ist. Und wenn diese Berufung mit all dem, was dazugehört, nur den Rand unserer Existenz berührt, dann wird es nicht unser Leben prägen und bestimmen. Sondern wir müssen uns in dem Raum der Berufung aufhalten. Wir müssen darin leben. Wir müssen darin wohnen, liebe Geschwister. Ganz, ganz wichtig. Und deswegen spricht ja jetzt der Apostel Paulus eben ermahnend, erinnernd, ermutigend, aufbauend, spricht er uns jetzt wirklich an den, dass das in unser Leben hineinkommt, dass das dazugehört, dass es in der Tat einen Prozess gibt, der möglich ist, dass wir diese Berufung in unserem Leben aneignen, dass wir sie bejahen. Ganz, ganz, ganz wichtig, liebe Geschwister. Also die Berufung wirklich, wirklich erkennen und auch bejahen. Und jetzt nehmen wir mal aus diesem ganzen Reichtum, der in dieser Berufung steckt, nehmen wir jetzt mal das heraus, worauf der Apostel Paulus besonderen Wert legt, und zwar die Teilhabe an seinem Leib. Nicht dieser geniale, dieser einzigartige, dieser völlig neue Organismus, in den wir hineingenommen sind. Und ich möchte mal so sagen, der aus alttestamentlicher Perspektive so ja überhaupt noch nicht bekannt war. Ich denke, wir wissen einiges aus dem Alten Testament, dass das Heil vom Messias kommen soll für sein auserwähltes Volk und dass das auch hineindringt in die heidnische Welt. Aber wie das Ganze sich so gestaltet, nicht, dass die Heiden auch Zugang haben, das war eben so im Alten Testament noch nicht erkennbar. Und jetzt, liebe Geschwister, jetzt hat sich der lebendige Gott wirklich etwas Geniales ausgedacht. Etwas Geniales ausgedacht, das nämlich ausgerechnet in dieser Zeitspanne, in der auch wir leben, sich ein Organismus herausgebildet hat, dessen Haupt Jesus Christus ist, und deren Glieder Menschen sind herausgerufen aus den Juden und aus den Heiden, du und ich. Und wenn wir das noch ein ganz klein bisschen weiterdenken, liebe Geschwister, denke, wir können es kaum fassen, dass der lebendige Gott das wirklich so gemacht hat. Wir, ganz normale Menschen mit unseren Schwächen, mit unseren Neigungen, mit unseren Sünden und so weiter und so fort. Nicht, wir sind organisch verbunden mit unserem Herrn Jesus Christus und wir sind... Ja, darüber kann man sich in der Tat freuen. Wir sind also wirklich so mit dem Herrn, also organisch verbunden, dass man sich uns ohne Jesus Christus gar nicht mehr denken kann. Dass man sich uns ohne Jesus Christus gar nicht mehr denken kann. Liebe Geschwister, das ist ja ein Satz, den man gar nicht so laut sagen darf, nicht? Aber wir wissen das. Wir sind so mit ihm verbunden, dass man sich uns ohne ihn gar nicht mehr denken kann. Und dann denke ich auch, dann fängt wirklich in uns etwas zu wachsen an, was eine immer größere, bleibendere, wichtigere Bedeutung hat, wirklich für unser Leben. Wir gehören zu Jesus Christus. Und das finde ich so enorm wichtig, das schafft auch ein ganz gesundes geistliches Selbstbewusstsein. Das schafft auch ein ganz gesundes geistliches Selbstbewusstsein. Unser IQ, unser gesellschaftlicher Stand, unser Alter, unsere Ausbildung, unsere Diplome, unsere Abschlüsse, liebe Geschwister, das wird alles sekundär, nicht bedeutungslos. Es wird alles sekundär. Was andere Menschen über uns sagen, denken, wird sekundär. Denn, und dann schiebt sich nämlich ganz, ganz langsam, schiebt sich nämlich dann wirklich in unser Leben hinein, dass wir mit unserem Herrn Jesus Christus verbunden sind. Das, liebe Geschwister, das ist unser geistliches Selbstbewusstsein. Das bleibt ewige Berufung. Warum? Weil es altersunabhängig ist, IQ-unabhängig ist und so weiter und so fort. Das bleibt. Und liebe Geschwister, vergegenwärtigen wir uns das immer wieder. Wir gehören zu einer übernatürlichen Einheit. Wir gehören zu einer übernatürlichen Einheit. Wir gehören als Glieder der Gemeinde Jesu Christi eben nicht, das wissen wir alle, nicht zu einem religiösen Verein. Wir gehören auch nicht zu einer Interessengemeinschaft Gleichgesinnter. Wir gehören auch nicht zu einem Freundeskreis, die da irgendwelchen Hobbys nachgehen. Sondern wir müssen das absolut begreifen, liebe Geschwister. Es ist auch ganz wichtig, dass wir nämlich auch als Gemeinde, das ist ein ganz ernster Punkt, dass wir auch als Gemeinde wirklich bereit sind, wie der Apostel Paulus, ich, der Gefangene im Herrn, dass wir bereit sind, auch Nachteile in Kauf zu nehmen. Wenn eine Gemeinde, und das muss man wirklich in aller Deutlichkeit sagen, wenn eine Gemeinde nicht bereit ist, Gefahren und Nachteile im Dienst für ihren Herrn in Kauf zu nehmen, dann ist sie es niemals wert, Gemeinde Jesu Christi genannt zu werden. Das müssen wir wissen. Und die Schicksalsfrage über Leben und Tod, die hängt nicht davon ab, ob wir geimpft, ob wir genesen oder ob wir getestet sind. Sondern, und dafür bin ich dankbar, ich weiß nicht, wer das in den Status von WhatsApp hineingestellt hat. Aber es gibt auch die biblische 3G-Regel, sondern derjenige, der gewaschen, gereinigt und geheiligt ist. Das ist unsere biblische 3G-Regel. Also an dieser Stelle vielen Dank für denjenigen, für diejenige Person, die das da in den Status von WhatsApp hineingestellt hat. Das musste ich einfach aufnehmen in diese Predigt. Das ist unsere biblische 3G-Regel. Gewaschen, gereinigt, geheiligt. Das war also jetzt der erste Punkt, die Berufung erkennen und die Berufung sehen. Und ich denke, das war jetzt zunächst mal mehr oder weniger ein erkenntnistheoretischer Ansatz. Aber dabei darf es nicht bleiben und dabei soll es auch nicht bleiben, sondern jetzt sagt der Apostel Paulus, dass diese Berufung nun auch würdig gelebt werden soll. Sie soll nun wirklich würdig gelebt werden. Und damit fällt uns natürlich eine, ja, man darf das so sagen, fällt uns wirklich eine ehrenvolle Aufgabe zu. Denn dass wir zu Jesus Christus gehören, was bedeutet das auch? Der lebendige Gott hat uns sozusagen in den Adelsstand erhoben. Nicht, das ist sozusagen unser Stand, unsere Stellung als Christ. Wir stehen vor ihm, als wenn wir nie eine Sünde begangen hatten. Das ist unsere Stellung als Christ. Und das wissen wir, den Ausspruch kennen wir ja auch, Adel verpflichtet bekanntlich. Das heißt die Frage, wie sieht unser praktisches Leben aus? Und zwischen diesen beiden Waagschalen, Stellung als Christ, praktisches Leben, gilt es nun, die entsprechende Balance zu finden. Das ist es. Und was ist jetzt nun an dieser Aussage des Apostel Paulus, würdig entsprechend unserer Berufung zu leben? Was ist da wirklich so wesentlich und so wichtig? Dass wir erkennen, dass ganz bestimmte Kriterien geeignet sind und ganz bestimmte Kriterien eben nicht geeignet sind, so in der Gemeinde zu leben. Das kann man sich an ganz kleinen Beispielen kann man sich das deutlich machen. Ich möchte mich jetzt an dieser Stelle, nicht, dass sich jemand auf den Schlips getreten fühlt, deswegen entschuldige ich mich jetzt schon mal ein wenig für dieses kleine Beispiel. Aber vielleicht seid ihr ja alle in der Hinsicht auch so tolerant. Es haut nicht hin, dass ein übergewichtiger Marathonläufer ganz vorne mitmischt. Das haut nicht hin. Und ebenso geht es auch nicht, jetzt können wir uns wieder getrost zurücklehnen, und es geht auch nicht, dass zum Beispiel ein Bäcker auf Dauer die Nächte durchzecht wenn er immer wieder morgens um vier Uhr da in der Backstube stehen muss. Das haut auch nicht hin, das geht nicht. Irgendwann ist das mal gesundheitsgefährdend. Und seht, liebe Geschwister, so gibt es auch im Geistlichen gewisse Kriterien, die zu achten sind, ansonsten klappt es nicht. Ansonsten klappt es nicht. Gut, und wir fragen den Apostel Paulus, dann nennen uns die Kriterien. Okay, ich sag's für euch. Einander in Liebe tragen und das mit aller Demut, Sanftmut und Geduld. Und wir sagen vielleicht, aber Paulus, das sind doch nicht unbedingt Vokabeln, die uns da ganz inspirierend nach vorne treiben. Nicht Demut, ist doch nicht unbedingt ein geschmackvolles Wort. Sanftmut, dieses Wort kennen wir kaum noch. Geduld, okay, das wird man noch hier und da einordnen können. Aber liebe Geschwister, wir werden mit diesen Vokabeln, mit diesen drei Vokabeln, werden wir unsere großen Schwierigkeiten haben, bis wir endlich begreifen, dass das die Grundkennzeichen von wem sind. Natürlich von unserem Herrn Jesus Christus. Das ist es doch gerade. Es geht doch nicht darum, ob diese Vokabeln bei uns Geschmack auslösen. Es geht auch nicht darum, ob die Gesellschaft diese Vokabeln gut oder weniger gut findet. Darum geht es nicht, sondern dass wir begreifen, das ist der innerste Charakterzug unseres Herrn Jesus Christus. So hat er gelebt. Er hat die Menschen geliebt, in Liebe getragen und das eben mit aller Demut, mit aller Sanftmut und mit aller Geduld. Und das Ergebnis seines Lebens, dadurch hat er etwas Einzigartiges hinbekommen, dass er nämlich den Willen seines Vaters erfüllt hat und dadurch einen großartigen Sieg errungen hat, wie es davor keinem solchen gegeben hat und danach auch keinen solchen mehr geben wird. So, und jetzt sagt der Apostel zu uns als Gemeinde, seht, liebe Geschwister, das, genau das, sind die berufungsadäquaten Kennzeichen einer Gemeinde. Einander in Liebe tragen, einander aushalten. Ja, auch Böses zu ertragen. Nicht hinnehmen wie ein stummer Hund, sondern die uns Böses antun, zurechtweisen. Aber wie? Das hat ja der Apostel Paulus auch seinem geistlichen Sohn Timotheus ins Stammbuch geschrieben. Mit aller Demut, mit aller Sanftmut, mit aller Geduld. Gehen wir sie mal ganz kurz durch, nur ganz kurz. Man könnte ja über jede einzelne Vokabel eine Predigt haben. Aber gehen wir sie mal ganz kurz durch. Nicht bei der Demut. Bei der Demut geht es doch um eine innere, aufrichtige Bescheidenheit. Dass ich lerne, mich selbst zurückzunehmen. Dass ich lerne, den anderen wirklich höher zu achten als mich selbst. Es ist das Gegenteil von Prahlerei, Stolz, Hochmut. Und das sind dann in der Regel auch Menschen, die sehr, sehr, sehr schnell beleidigt sind. Es geht ihnen ja immer wieder um ihre Ehre, um ihr Recht, um ihre Empfindsamkeit, um ihre Interessen und so weiter und so weiter. Demut. Sanftmut, könnte ich mir vorstellen, setzt sicherlich Selbstbeherrschung und Selbstkontrolle voraus. Jemand hat es mal so bezeichnet: Sanftmut ist die Behutsamkeit des Starken, seine Stärke unter Kontrolle zu halten. Also ist die Behutsamkeit des Starken, seine Stärke unter Kontrolle zu halten. Und ich denke, Sanftmut ist auch Voraussetzung für Führungsstärke. Wir haben ja ein wunderbares Beispiel im Alten Testament, Mose. Er wird ja als einer der sanftmütigste Mensch bezeichnet. Mose war ein solcher Mensch. Und dann Geduld, liebe Geschwister, dann Geduld, Langmut, langen Atem gegenüber meinen Geschwistern. Nicht? Und ich denke, Geduld erduldet ja auch Rückschläge, steckt ja da drin, erduldet auch Rückschläge. Der Engländer hat ein interessantes Wort dafür, der sagt long suffering, also so die Bereitschaft, lange zu leiden, long suffering. Und das müssen wir uns jetzt auch auf die Fahne schreiben, liebe Geschwister. Wir werden in den Herausforderungen der kommenden Zeiten als Gemeinde nur durchkommen, wenn wir einander in Liebe tragen. Ich, meine Geschwister, mich. Und das eben mit aller Demut, mit aller Sanftmut und mit aller Geduld. Und diese Liebe, von der hier die Rede ist, ist eine bedürfnisorientierte Liebe. Es ist eine Liebe, die sich von der Not des anderen bewegen lässt. Und deswegen ist es immer wieder wichtig, liebe Geschwister, dass wir versuchen, den anderen zu verstehen. Warum ist er heute so merkwürdig? Warum verhält er sich heute so eigenartig? Dass wir da einfühlsam nachfragen. Hat er vielleicht eine schlechte Woche gehabt? Hat er vielleicht berufliche, finanzielle oder gesundheitliche Probleme? Ist er geärgert worden? Ist er provoziert worden? Oder was sonst noch denkbar wäre? Dass wir also wirklich darauf eingehen. Und wisst ihr, liebe Geschwister, warum das eben auch so wichtig ist? Denn ich sag mal so, wir haben doch alle so unsere eigenen Vorstellungen und eigenen Erfahrungen, wie Gemeinde gelebt werden sollte. Und da besteht doch durchaus die Gefahr, dass sich da auch mal Vorstellungen eingeschlichen haben oder einschleichen, wo uns der Apostel Paulus mit aller Deutlichkeit und Klarheit sagen würde, das hat mit Gemeinde überhaupt nichts zu tun. Nur mal einige kleine Beispiele. Da sagt jemand, eigentlich ist Gemeinde für mich nicht so wichtig. Die Hauptsache, ich bin Christ, ich weiß, woran ich glaube, ich weiß, was der Herr Jesus Christus für mich getan hat und das Wort Gottes kann ich heute auch online hören, ist zudem auch noch umweltfreundlich. All diese Aussagen haben wir schon gehört. Und der Apostel Paulus würde uns sagen, glattes Missverständnis. Die Gemeinde ist der Raum, in dem dein geistliches Leben ganz, ganz, ganz entscheidend stattfindet. Oder ein anderer kommt und sagt, naja, wenn du meinst, in der Gemeinde mitarbeiten zu müssen, bitteschön, tu es. Ich brauche es nicht unbedingt. Apostel Paulus, dann hast du bis heute deine Berufung noch nicht richtig verstanden oder eben halt falsch verstanden. Oder der Nächste kommt, der sagt genau, nein, die Gemeinde, das ist die Spielwiese meiner privaten Selbstverwirklichung. Wenn der Laden nicht so läuft, wie ich mir das denke, dann sind die mich los. Und Paulus würde sagen, du hast überhaupt nichts verstanden von Demut, von Sanftmut und von Geduld. Und so können wir sicherlich noch das ein oder andere Beispiel finden. So nicht, liebe Geschwister, so nicht. Jeder von uns hat die Verantwortung, die Gemeinschaft mit den anderen zu suchen. Warum? Weil der Heilige Geist uns zusammenfügt. Jeder von uns hat die Verantwortung, die Gemeinschaft mit dem anderen zu suchen. Die Berufung erkennen und bejahen, die Berufung auch leben. Und jetzt kommt das Dritte, auf die Berufung bedacht sein oder die Berufung bewahren. Und der Apostel Paulus beschreibt das ja hier so. Das heißt, die Einigkeit des Geistes durch das Band des Friedens bewahren. Also die Einigkeit, die der Heilige Geist schafft, durch das Band des Friedens bewahren. Ohne dass wir jetzt schon näher auf diesen Satz da jetzt eingegangen sind, aber damit wird deutlich, dass dieser Organismus, diese Gemeinde, diese Einheit mit menschlichen Mitteln nicht zu schaffen ist. Ganz klar. Und damit wird auch deutlich, dass wir nicht eine Gemeinschaft von Gutwilligen sind, die sich da so ein bisschen zusammenreißen und die so ein bisschen friedlicher leben. Nein, nein, liebe Geschwister. Aber was heißt das nun? Was heißt das nun, wenn der Apostel Paulus hier sagt, die Einigkeit des Geistes durch das Band des Friedens bewahren? Wer knüpft das Band des Friedens? Nicht woher kommt dieser Frieden? Und wir alle wissen doch, Jesus Christus hat uns mit seinem Vater versöhnt. Wir haben also Frieden. Wir haben also dadurch Frieden mit Gott. Und er hat uns in seine Gemeinde eingefügt. Und jetzt werden wir verbunden durch das Band des Friedens. Vielleicht kann man das noch ein bisschen besser verstehen, wenn man für Band des Friedens sagt, Band der Vergebung. Denn das wissen wir, leben ja jeden Tag von dieser Vergebung. Nicht? Und durch dieses Band des Friedens, durch dieses Band der Vergebung werden wir miteinander verbunden. Und damit ist natürlich klar, wer das Band des Friedens, wer das Band der Vergebung knüpft. Natürlich Jesus Christus. Und damit ist auch klar, nicht, das hängt nicht mit unserer Friedfertigkeit, nicht eben mit unserer Besonnenheit zusammen, sondern wirklich, das geschieht durch das Band der Vergebung, nicht durch diese Vergebung, von der wir Tag für Tag leben. Und diese Einheit des Geistes, liebe Geschwister, die wird ja hier wunderbar beschrieben. Die wird ja hier wunderbar beschrieben in dieser Sechser- oder beziehungsweise Siebener Kette. Nicht, wenn es da heißt, ein Leib, ein Geist, eine Hoffnung, ein Herr, eine Taufe, ein Glaube, und dann geht es weiter, ein Gott und Vater aller. Wunderbar hier auf diese Art und Weise beschrieben. Und diese Einigkeit des Geistes, dieses Geschenk, liebe Geschwister, das soll nun wirklich bewahrt werden. Ich meine, das ist ja so auch so eine paulinische Sprache, nicht, Einigkeit des Geistes bewahrt werden durch das Band des Friedens. Aber wir haben ja nun gerade gehört, was also jetzt genau darüber zu verstehen ist. Und das geschieht wirklich, wirklich nur in der Bindung an unseren Herrn Jesus Christus. Und darauf sollen wir bedacht sein. Das sollen wir bewahren. Wenn ich das so lese, wir sollen darauf bedacht sein, nicht, dann habe ich den Eindruck, das kann uns auch verloren gehen. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Wir müssen mal so im Bild gesprochen, müssen einen Zaun darum erbauen, dass wir wirklich diese Einigkeit des Geistes durch das Band des Friedens in dieser innigen Beziehung zu unserem Herrn Jesus Christus also wirklich bewahren. Und das ist, was uns wirklich verbindet, was uns wirklich als Gemeinde auch zusammenhält. Nicht, das ist nicht, dass wir uns alle so nett und so sympathisch finden. Nein, nein. Sondern immer wieder neu das Bewahren in der Bindung an unseren Herrn Jesus Christus durch das Band der Vergebung. Und das müssen wir wissen. Warum? Der Widersacher, liebe Geschwister, der Widersacher wird gerade in nächsten Zeiten, der wird alles versuchen. Er wird alles versuchen, unsere kostbare Einheit, diesen Organismus wirklich zu untergraben, zu unterwandern, anzugreifen, zu schwächen, nicht unwirksam zu machen, weil ihm die Gemeinde ein Dorn im Auge ist. Das müssen wir wissen. Und dazu bedient er sich aller möglichen Mittel. Momentan erleben wir das ja, da bedient er sich eben auch der Regierung, nicht, die er gegen die Gemeinde instrumentalisiert. Das erleben wir ja momentan ein wenig hautnah. Und deswegen, damit komme ich zum Schluss, liebe Geschwister, deswegen lasst uns wirklich unseren Herrn bitten, dass wir immer als Gemeinde unsere Berufung erkennen und bejahen und dass wir dann auch wirklich immer die Kriterien wählen, die wirklich auch diese Berufung ermöglichen. Denn das wissen wir doch auch, jeder Einzelne von uns, wenn wir ehrlich zu uns sind, dass der alte Adam, der ja immer noch in uns steckt, zu allem anderen bereit ist, als ausgerechnet den anderen in Demut, in Sanftmut und in Geduld zu tragen. Und dass wir auch dann unseren Herrn bitten, dass wir wirklich dazu beitragen wollen, in der Bindung an unseren Herrn Jesus Christus, die Einigkeit des Geistes durch das Band des Friedens oder durch das Band der Vergebung wirklich zu bewahren. Und liebe Geschwister, wenn wir das beherzigen mit unserem Herrn Jesus Christus, dann sind wir umso besser gerüstet für alle Herausforderungen, die in nächster Zeit auf unsere Gemeinde zukommen mögen. Amen.